Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie in diesem neuen Jahr zu unserer ersten Live-Sendung in der Lebenshilfe. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. In der vergangenen Woche haben wir ja Höhepunkte aus dem vergangenen Jahr präsentiert und heute starten wir mit einem Live-Gast ins neue Jahr, der uns ganz viel Schwung geben kann für alles, was 2011 kommen mag. Das Jahr beginnt ja nun wirklich mit einer Krisenmeldung nach der anderen und da freue ich mich, dass ich Dörte Mark hier bei uns begrüßen darf, die uns aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung ganz viel zum Thema Krisenbewältigung sagen kann. Dörte Mark war als junge Frau Zirkusartistin auf der Straße und auf der Bühne. Die Welt lag ihr zu Füßen, aber dann begann diese Welt zu verschwimmen. Beim Augenarzt bekam sie die Diagnose, dass sie bald völlig blind werden würde und dass die Medizin dagegen machtlos war. Für die junge Künstlerin brach ihr ganzes Lebenskonzept ein. Die Bühne, eine glückliche Beziehung, alles, wovon sie geträumt hatte, schien von der fortschreitenden Erblindung aufgefressen zu werden. Heute sieht Dörte Mark nicht viel mehr als etwas hell und dunkel. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und sie steht als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera. Ich freue mich sehr, dass Frau Mark heute hier bei uns in der Lebenshilfe zu Gast ist. Herzlich willkommen, Frau Mark.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Fröhlich. Danke für die Einladung.
Frau Mark, normalerweise sind Sie ja viel unterwegs als Moderatorin und Vortragsrednerin für Organisationen wie den ADAC, Manpower GmbH oder die Universität Hamburg. Wie sieht denn jetzt in Corona-Zeiten Ihr Berufsleben aus?
Naja, also wenn man auf Veranstaltungen unterwegs ist, dann ist Corona nicht die Zeit, in der man viel unterwegs ist. Ja, das stimmt. Also mit März 2020 wurden erst die Veranstaltungen, für die ich gebucht wurde, verschoben, dann abgesagt. Und dann gab es aber wieder neue im Hybridmodus, also bisschen Saalpublikum und viele, die zugeschaltet wurden. Und danach dann Veranstaltungen, die komplett digital durchgeführt wurden. Also jetzt bin ich eigentlich vor Kamera, spreche in Kameras, für mich auch ungewohnt. Es geht nicht so schön wie mit wirklichem Publikum im Saal, aber es geht.
Ja, wenn Sie das Publikum haben, ich kann mir vorstellen, Sie spüren dann die Atmosphäre eher und so. Das ja, so eine Kamera, genau. Wo alles verschwindet. Ja.
Genau, ich sehe das Publikum nicht. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Manchmal hat es den Vorteil, dass es vielleicht nicht so einschüchternd ist, wenn jetzt Tausende von Augenpaaren auf einen gerichtet sind. Das sehe ich nicht. Ich spüre die Energie. Ja, das ist richtig. Also ich höre das Publikum. Vielleicht spüre ich einfach auch vielleicht ein bisschen mehr. Das kann ich schwer vergleichen als jemand, der sieht, wie ist die Atmosphäre im Raum.
Das Sprechen am Radio müsste Ihnen eigentlich besonders gut liegen. Da ist keiner im Vorteil.
Richtig, die sehen mich auch nicht. Richtig. Genau.
Eine Ihrer Spezialitäten, Frau Mark, ist ja Krisenbewältigung. Also Sie sprechen viel auch über Krise, über Ihre persönliche, aber auch grundsätzliche Erkenntnisse daraus. Was sagen Sie denn, werden wir auch die aktuelle Krise bewältigen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Menschheit an sich hat schon ganz, ganz andere Krisen bewältigt. Also ich glaube, wenn wir jetzt denken würden, das schaffen wir nicht, dann wüssten wir nicht, wer wir sind.
Sie haben mit dem Thema Blindheit und Behinderung jetzt ja persönlich durch ihre eigene Blindheit viel zu tun, aber auch beruflich mit dem Thema immer wieder zu tun gehabt. Dann gibt es denn für Sie als Frau mit Behinderung, die auch für Menschen mit Behinderung spricht, ein Vorurteil, das Sie besonders gut kennen und das Sie vielleicht auch besonders viel nervt?
Ich glaube, eins der größten Vorurteile ist diese Idee, dass Menschen ohne Behinderung wissen, wie es ist und wissen, dass man dann bestimmte Dinge nicht kann oder sehr viel weniger kann. Das ging mir ja auch so, bevor ich überhaupt mit dem Thema zu tun hatte. Ich war sozusagen groß geworden mit den Bildern von Aktion Sorgenkind und Schluckimpfung ist süß und Kinderlähmung bitter mit diesen Mitleidsbildern. Und diese Vorurteile haben sich für mich total gewandelt, als ich nicht nur selbst in dieser Lage war, vor allen Dingen viele, viele andere Menschen mit Seheinschränkungen oder anderen Behinderungen kennengelernt habe. Dieses wenig Zutrauen oder überhaupt auch von außen zu meinen, man wüsste, wie es ist. Also das ist so ungefähr das, was ich sagen würde, was am meisten ja auch manchmal nervt. Also ja, doch stimmt, es nervt auch manchmal.
Sie haben auf Ihrer Website als Slogan stehen, als blinde Moderatorin öffne ich meinen Zuhörern die Augen. Meinen Sie ein bisschen das damit auch?
Ja, genau, das meine ich auf jeden Fall. Natürlich ist es erstmal auch ein schönes Wortspiel, deshalb habe ich es gewählt, aber tatsächlich auch dieses, weil mir selber auch quasi durch die eigene Geschichte, die Augen dafür geöffnet wurden, was das eigentlich bedeutet, mit einer Behinderung zu leben. Also es ist auf jeden Fall ganz anders, wie ich mir das vorher ausgemalt habe. Ich will nicht sagen, dass alles geht, aber es geht viel mehr, als ich mir vorher gedacht habe.
Wir haben eben am Anfang in wenigen Stichworten schon die entscheidenden Lebensstationen so überflogen. Wir wollen da jetzt natürlich noch genauer reinhören, auch um zu verstehen, wie bei Ihnen eben die Bewältigung dieser großen Krise, Erblindung als junge Frau, wie Sie die bewältigt haben und wie viele neue Erkenntnisse Sie daraus gewonnen haben. Sie sind ja groß geworden auf einem Bauernhof im hohen deutschen Norden. Was hat Sie denn in dieser Zeit geprägt?
Ja, rückblickend, vielleicht auch ein bisschen romantisierend, war das wirklich eine Bullabü-Kindheit mit sehr viel Freiheit. Ich war das dritte Kind. Meine beiden Brüder waren ein bisschen älter, als ich 14 und 16 waren, die als ich geboren wurde. Ich war wahrscheinlich auch nicht mehr geplant. Ich war sozusagen der Bonustrack und hatte deshalb eine ganze Menge an Freiheiten, was großartig war auf einem Bauernhof. Natürlich, also ich habe in den Bäumen geklettert und im Heu getobt und habe mir sozusagen meine Freiheit auch genommen und habe gedacht, so geht es weiter. Ich kann mein Leben gestalten, so wie es meinen Talenten und meinen Fähigkeiten entspricht.
Müsste vielleicht dazu sagen, dass Sie auch ein Buch geschrieben haben über Ihre Lebensgeschichte mit dem Titel »Wie man aus Trümmern ein Schloss baut – Die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand«. Und da sind diese ganzen Stationen sehr viel genauer noch geschildert. Also Sie sagten erst einmal diese große Freiheit einfach als Lebens auf dem Bauern. Wahrscheinlich wurde dort einfach auch sehr viel gearbeitet drumherum und als Jüngstes sind Sie da so ein bisschen dazwischen mitgelaufen.
Genau so war es. Also als sehr viel jüngeres Kind, also das Nesthäkchen sozusagen, aber gleichzeitig haben alle anderen wirklich viel gearbeitet und da habe ich zum Teil mal ein bisschen mithelfen müssen, aber bei Weitem nicht so viel wie meine Brüder. War ja auch schon dann eine andere Zeit. Also meine Brüder sind Anfang der 50er geboren, ich Ende der 60er. Da hat sich ja auch Bezug auf wie Kinder auf einem Hof mithelfen, ein bisschen was geändert. Dann war ich ein Mädchen. Also mein großer Bruder sagt immer, wir wurden noch erzogen, Dörte wurde verzogen. Und ein bisschen was ist da dran. Nicht verzogen, aber ich musste viel weniger arbeiten, als meine Brüder das mussten und hatte eben tatsächlich sehr viel Freiheit. Bin dann ja auch aufs Gymnasium gegangen, was für meine Brüder so auch nicht möglich war und habe dann studiert.
Ja, das heißt, ich meine, Sie hätten ja auch als sogenanntes Landei da draußen auf dem Land bleiben können, aber aus dem jungen Mädchen auf dem Hof, das in den Bäumen kletterte, wurde dann eine ganz schön abenteuerlustige junge Dame. Wovon haben Sie denn als junges Mädchen dann geträumt?
Also ich wollte ganz viel. Ich wollte also weg vom Land. Ich wollte die Welt sehen, die Welt erleben. Ich wollte mitten rein. Damals hatten wir so eine Abi-Zeitung und da habe ich bei Berufswunsch geschrieben, Poetin, Journalistin, Unternehmerin, Barbesitzerin, Weltreisende und ich will Zirkus machen. Und wenn da noch mehr Platz gewesen wäre, hätte ich noch viel mehr hingeschrieben. Also ich wollte ganz viel. Also einfach mitten rein ins Leben, ja.
Aber es ist erstaunlich, wie viel Sie davon dann umgesetzt haben, auch mit sehr viel Energie und Fleiß.
Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich am Ende auch drüber gestaunt, weil da habe ich natürlich die Abi-Zeitung nochmal rausgekramt. Ich wusste, dass es die gab und dass ich da was hingeschrieben hatte. Und dann habe ich nochmal geschaut, was ist denn draus geworden. Und es ist sozusagen ja fast alles nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber doch irgendwie habe ich es umsetzen können, ja.
Ganz viel davon auch schon vor der Erblindung. Das heißt, Sie hatten so eine geballte Energie in Ihrer Jugendzeit zwischen Schule, Studium, dem Zeitraum. Vielleicht erzählen Sie uns mal da so Highlights von dem, was Sie da dann alles erlebt haben.
Das war ohnehin eine Zeit, in der viel möglich war und viel Aufbruch war. Also Abitur habe ich 87 gemacht und dann habe ich angefangen, Jonglieren und Akrobatik zu lernen, war dann Straßenkünstlerin, also bin getourt mit bunten Klamotten, alten Autos durch die Fußgängerzonen Europas, also gemeinsam mit anderen. Das war total großartig und dann habe ich gedacht, davon will ich noch mehr und bin dann nach England gegangen auf eine Zirkustheaterschule. Das war die Zeit, als neuer Zirkus, also Zirkus ohne Tiere, Zirkus der Geschichten erzählt, als das noch so ein ganz neues Konzept war. Heute kennen wir das von Cirque du Soleil, André Heller, diese Sachen. Und das war damals noch ganz neu und dafür gab es eben in England diese Schule. Und dort bin ich hin, habe dann Trapez noch gelernt, also wirklich oben hoch in der Luft turnen und fand das alles wirklich wunderbar. Es hätte immer so weitergehen können. Dann bin ich zurück wieder nach Deutschland, habe mit drei anderen jungen Frauen eine Company gegründet, Kirschkern Company. Und wir haben Theater für Kinder gemacht und Comedy. Und waren Anfang 20 und damit auch sehr plötzlich eigentlich wirklich erfolgreich, sind getourt durch die Republik, haben Preise gewonnen für das, was wir selbst geschaffen haben. Das war mein Leben. Wir hatten Engagements in Hamburg im Hansa-Theater, das ist ein renommiertes Varieté, schon über 100 Jahre alt, gibt es immer noch. Schmitz, Tivoli, Schmitz-Theater, kennt man vielleicht auch über die Grenzen von Hamburg hinaus. Also dort waren wir dann mit unseren Comedy-Nummern engagiert. Das war einfach wirklich richtig wunderbar. Das war mein Leben.
Das war dann auch die Zeit, in die dann irgendwann die Diagnose Ihrer Erblindung fiel. Gab es denn dafür irgendwie Voranzeichen?
Ja, im Nachhinein ist man ja immer, weiß man ja immer mehr. Und es gab eigentlich schon immer Anzeichen, dass ich nicht so sehe wie andere. Dazu muss man jetzt wissen, die Diagnose, die dann kam, Retinitis pigmentosa, das ist klassischerweise so, dass sich das Gesichtsfeld einschränkt. Also man sieht noch bis zu einem sehr späten Stadium wirklich scharf. Also wenn man quasi sogar schon dem Gesetz nach blind ist, kann das Gesichtsfeld so eingeschränkt sein, dass man wie durch zwei Schlüssellöcher sieht, aber das im Zweifel wirklich scharf. So, dass wenn ein Visustest, also Sehschärfetest gemacht wird, dass der eben immer noch sehr gut ausfallen kann. Und dadurch kann es sein, dass diese Diagnose eben sehr spät kommt. War bei mir auch der Fall. Und rückblickend muss ich aber sagen, dafür bin ich wirklich dankbar, weil ich hätte diese Diagnose nicht mit 14, 15 haben wollen, weil ich damit dann überhaupt nicht hätte umgehen können. Vielleicht Dinge, die ich gemacht habe, was ich ja gerade geschildert habe, ganz bestimmt nicht gemacht hätte. Also ich war froh, dass die Diagnose dann spät kam, weil man wirklich nichts machen kann. Und warum hätte ich es früher wissen sollen?
Aber das heißt doch, ich stelle mir vor, bei Zirkus am Trapez und dann mit eingeschränktem Gesichtsfeld den anderen treffen, der einem da entgegenschaukelt, das ist doch dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
Ja, das könnte man denken, aber ich wusste ja nicht, was mir fehlt. Man sieht ja nicht, was man nicht sieht. Und am Trapez, also ich habe nicht fliegendes Trapez gemacht, wo man sozusagen aufgefangen wird, sondern dieses, wie man es vielleicht von Cirque du Soleil kennt, das Trapez steht und man macht daran alle möglichen Figuren solo oder eben auch zu zweit. Aber letztlich das andere wäre auch mit dem, wie mein Sehen eingeschränkt wäre, nicht die Schwierigkeit gewesen. Wo es wirklich manchmal schwierig war, war beim Jonglieren. Also ich habe mich immer gewundert, dass es Würfe gibt, die ich einfach nicht hinkriege. Weil, jetzt weiß ich es, weil die sozusagen außerhalb meines Gesichtsfelds dann waren. Und deshalb war das für mich schon schwierig. Was auch schwierig war, ist das Umstellen von hell auf dunkel. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich ja aus einem dunklen Raum in einen sehr viel helleren komme oder umgekehrt, brauche ich irgendwie echt lange, bis sich meine Augen wieder dran gewöhnt haben. Das ist mir auch schon immer aufgefallen, ja.
Irgendwann war es aber dann doch so, dass Sie zum Augenarzt gegangen sind und in Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Sie auch die Mutter mitgenommen haben. Sie haben schon geahnt, dass da irgendwas kommt.
Ja. Also da war das wirklich, dass ich gedacht habe, da kommt jetzt was. Was dann kam, damit habe ich tatsächlich dann doch überhaupt nicht gerechnet, weil davon hatte ich ja auch wie viele andere noch nie gehört. also der Augenarzt hat dann nochmal so einen Test gemacht, den ältere Menschen häufig kennen, jüngere haben davon meistens noch nie gehört, der Perimetertest. Da schaut man in so eine, ja, in so eine Halbkugel sozusagen, eine dunkle große Halbkugel und fixiert zwei Punkte in der Mitte dieser Kugel. Und dann kommen von oben, unten, rechts, links, kommen Leuchtpunkte auf die Mitte zu. Und immer wenn man einen sieht, dann drückt man einen Knopf. Und damit testet eben der Augenarzt, wie ist das Gesichtsfeld. Normalerweise sollte das ja sozusagen 180 Grad sein, dass man in der Peripherie immer noch alles sehen kann und dann eben fixieren kann, wenn man das dann genau sehen möchte. Ja, ich habe dann also gerade ausgestarrt und ich habe auf diese Punkte gewartet und die kamen dann immer nicht. Und dann habe ich manchmal einen gesehen, oft sehr spät, wenn das schon fast in der Mitte war. Heute weiß ich natürlich warum und da wusste ich es noch nicht, wusste aber, hier stimmt was nicht und habe mir wirklich Sorgen gemacht, natürlich. Und dann abschließend saß ich in dem Zimmer, wo eben mein Augenarzt diese ganzen Untersuchungsergebnisse vor sich auf dem Schreibtisch hatte, zusammen mit meiner Mutter. Und ich habe gedacht, der sagt mir jetzt, was wir machen müssen oder was ich machen muss. Dachte, ja, wahrscheinlich Medikamente und habe noch gedacht, hoffentlich keine Operation. Und dann, mein Augenarzt war so ein wirklich gutmütiger, älterer Arzt, der meistens gelächelt hat und dann lächelte er nicht und er sagte auch nichts. Und ich dachte, dann komm, nun sag, was muss ich machen? Und dann irgendwann räusperte er sich und man merkt, es fiel ihm wirklich sichtlich schwer, mir das zu sagen. Und dann sagte er, naja, nützt ja jetzt auch nichts, um den heißen Brei rumzureden. Das ist Retinitis pigmentosa. Und ich wusste ja nicht, was das ist. Also wie er es gesagt hat, wusste ich, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Schnupfen. Aber ich wusste trotzdem natürlich überhaupt nicht, was es ist. Und dann hat er mir erklärt, ja, das ist eine sehr seltene Erkrankung der Netzhaut. Und die kann man nicht behandeln, die kann man nicht aufhalten. Da kann man also gar nichts machen. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgefragt und habe dann erfahren, nee, also man kann weltweit nichts machen. Also ich war ja schon sozusagen auf die ganze Welt ausgerichtet und habe gedacht, naja, komm, wenn man hier nichts machen kann, dann doch in den USA oder irgendwo kann man doch was machen. Er meinte, nein, man kann weltweit nichts machen. Ja, und dann wusste ich, wenn das fortschreitend ist und man es nicht aufhalten kann, heißt das ja, ich werde blind.
Von dem, wie Sie sich vorher beschrieben haben, auch als abenteuerlustig und willensstark, haben Sie das akzeptiert, die Diagnose?
Nein, überhaupt nicht. Also es passte ja auch überhaupt nicht in mein Weltbild. Also ich habe, auch obwohl er es ja erklärt hat, nicht fassen können, dass es so etwas gibt wie eine Diagnose, wo man gar nichts machen kann. Also wirklich gar nichts. Diese Hammerdiagnose und dann gehst du raus aus der Praxis und hast gar nichts. Also keinen weiteren Termin für irgendwas oder so, weil man wirklich gar nichts machen kann. Und das konnte ich einfach nicht begreifen. Hinzu kommt, das ist eine genetische Erkrankung. Auch das konnte ich nicht begreifen, weil es gab in meiner Familie wirklich weit und breit niemanden, mehr schon drüber gesprochen. Ich komme vom Bauernhof, also meine beide Elternteile kommen aus Bauernfamilien, traditionelle Familien. Da weiß man, was in dem ganzen Umfeld schon mal war, auch bei den Großeltern und Urgroßeltern. Niemand. Und deshalb dachte ich, die haben sich geirrt. Bis ich dann verstanden habe, naja, also genetisch heißt ja nicht, es wird von Generation zu Generation immer weiter vererbt, sondern irgendwann kommen mal zwei zusammen, bei denen das sozusagen so
verdeckt vorhanden
ist. Ja, genau. Also Mendelsche Gesetze hatte ich im Bio nicht ganz so gut aufgepasst.
Auch ja, genau.
Mittlerweile weiß ich, es ist rezessiv vererbt und das kann eben in 1000 Jahren nicht aufgetreten sein und dann kommen eben mal zwei zusammen und da ist es dann so, ja.
Was, also diese Ablehnung, Rebellion gegen die Diagnose, die, das kennt man ja, wenn man dann die Theorie bemüht, auch von den Trauerphasen, die es gibt, nicht? Die erstmal einmal Ablehnung. Und dann, wie hat sich die bei Ihnen ausgedrückt? Sie haben ja gesagt, dass Sie das sich nicht vorstellen konnten und Sie waren so zum Nichtstun verdammt, einfach nur abzuwarten, was jetzt passieren würde. Das haben Sie ja dann nicht gemacht. Sie
nein,
haben
nein.
Also das, hier das, sitzen das, und warten, das geht gar nicht.
Das konnte ich ja nicht. So wie ich gestrickt bin, musste ich ja was tun. Und dadurch, dass ziemlich schnell klar war, ja, der Augenarzt hatte recht, die Schulmedizin hat da wirklich gar nichts anzubieten. Bis heute übrigens nicht. Außer das eben zu diagnostizieren und eine sehr vage Prognose zu stellen. Und dann gibt es ja den Riesenmarkt der Alternativmedizin. Die bieten ja für alles an, was man sich nur vorstellen kann. Und da habe ich wirklich alles ja probiert und jedem Versprechen auch erstmal sozusagen, naja, nicht immer gleich glauben, aber mindestens Hoffnung geschenkt. Also Homöopathie und Biofeedback und Akupunktur und was es da nicht alles gibt, auch Geistheilern. Also immer wieder ein neues Versprechen, um sozusagen jeden Strohhalm zu greifen, um nicht unterzugehen. Ich habe wirklich alles versucht. Ich war auch in den USA und am Ende 3 Monate in China, in der Klinik für traditionell chinesische Medizin, weil mir Akupunktur tatsächlich immer mal ein bisschen geholfen hat. Jetzt nicht auf die lange Sicht, aber tatsächlich hat sich dadurch wirklich mein Sehen dann immer mal verbessert, mal für einen Monat oder für 2 Monate. Und dann dachte ich, gut, chinesische Medizin, das wissen die in China am besten. Und dann gibt's dort eine Klinik für Augenheilkunde, eben mit Akupunktur und Kräutern und so weiter. Und das war noch vor der Internetzeit, das habe ich dann alles rausgefunden und bin dorthin und war da eben 3 Monate Patientin. Und die Ärzte dort sagten mir gleich zu Beginn auch, wenn es gut läuft, können sie es verlangsamen, aber heilen oder komplett aufhalten können sie es auch nicht.
Ja. War das denn noch eine wichtige Erfahrung, dort gewesen zu sein?
Unbedingt. Das war sozusagen mein letzter Therapieversuch und es hatte so viele Aspekte. Also allein dieses 3 Monate völlig raus sein, mit Abstand nochmal auf die ganze Situation zu blicken, das hatte ja fast was wie Kloster sozusagen, also so ein Rückzug auch. Und tatsächlich ist da dann das passiert, dieses Thema Akzeptanz, also wirklich zu verstehen, ja, das ist so und das kann ich nicht ändern, aber vielleicht kann ich ändern, wie ich darüber denke und wie ich damit umgehe. Und das ist quasi in China passiert. Auch, dass ich aufgehört habe, immer nur, wie heißt das, wie das Kaninchen vor der Schlange, immer nur zu denken, ich will nicht blind werden, ich will nicht blind werden, ich will nicht blind werden. Ich habe in China wieder angefangen, mir zu überlegen, ja, was will ich denn eigentlich und was ist denn wirklich wesentlich und was ist wirklich wichtig im Leben? Das konnte ich ja vorher gar nicht mehr denken, weil ich nur damit beschäftigt war, oh Gott, ich werde blind und das will ich nicht. Und in China hat sich das geändert.
Sie haben in Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Sie, als Sie die Diagnose bekamen, gedacht haben, es gab Plan A, Plan B. A ist, ich werde nicht blind und B, wenn ich doch blind werde, dann mache ich hier Schluss.
Genau, dann nehme ich mir das Leben, weil ich konnte mir das nicht vorstellen. Und ich bin schon häufiger gefragt worden, wie ernst ich diesen Plan, wie ernst das war. Und ich denke jetzt rückblickend, das war vor allen Dingen Trotz, also ich wollte sozusagen das Schicksal, ich wollte Gott, wen auch immer, ich wollte wirklich erpressen, ich wollte sagen, so, also ich muss wieder sehen und wenn nicht, dann spiele ich nicht mehr mit. Das war sozusagen meine Herangehensweise, warum ich gedacht habe, dann will ich nicht mehr leben. Und weil ich wirklich gedacht habe, wenn man nicht mehr sieht, dann ist das Leben vorbei, dann kann man nichts mehr machen, dann ist es nicht mehr lebenswert. Auch das habe ich gedacht und mittlerweile weiß ich es besser, anders. Also ich habe mich in dem Punkt wirklich komplett geirrt.
Sie haben eingangs die Vorurteile beschrieben, die Sie auch hatten. Die standen Ihnen dann damals auch im Weg.
Klar, ich war das Opfer meiner eigenen Vorurteile. Habe ich ja schon gesagt, so das, was ich so aus diesen Bildern von Aktion Sorgenkind und was man gemeinhin so hört und sagt, mitgenommen hatte, war, ja, wenn du blind bist, dann kannst du eigentlich nichts machen, dann bist du hilflos, dann bist du einsam, dann bist du nutzlos. All das habe ich so abgespeichert gehabt, ohne dass ich überhaupt jemals einem blinden Menschen begegnet wäre. Aber irgendwie so unterbewusst hatte ich das so abgespeichert. Und dann war ich ja quasi wirklich das Opfer von dem, was ich selbst gedacht habe. Und das musste ich alles erstmal umdrehen, erstmal wieder erkennen. Mein Wert hängt überhaupt nicht davon ab, ob ich sehe oder nicht. Und worum es geht im Leben, hängt auch überhaupt nicht davon ab, ob ich sehe oder nicht. Der Sinn des Lebens kann ja nicht sein, dass man möglichst viel sieht. Aber das zu erkennen, das war ein langer Weg.
Sie haben dann in dieser Phase kurz vor dem völligen Erblinden auch Ihren Mann kennengelernt. Das schreiben Sie immer wieder mit, so nett Sie, mit dem letzten bisschen Sehrest haben Sie den Mann Ihres Lebens kennengelernt, der für Sie fortan nicht mehr älter wird.
Stimmt,
also
ja.
Mit Humor auch die Vorteile gesehen. Vielleicht sagen Sie doch nochmal, wie Sie Ihren Mann noch kennengelernt haben.
Ja. Also das war, ganz ehrlich, auch eine meiner Sorgen, vielleicht sogar die größte. Ich habe gedacht, wenn ich blind bin, dann finde ich keinen Mann. Und das war mir schon wichtig, natürlich. Und aus vielerlei Gründen. Ich habe auch dieses ganze Thema jemanden kennenlernen, flirten, sich annähern. Das ist ja schon auch ein sehr visuelles Spiel. Man guckt sich um, man sieht, oh, der guckt mich auch an. Man schaut, gefällt mir der? Jetzt gar nicht, dass man so den Allerschönsten haben möchte, darum ging es mir gar nicht, aber so eine Idee, passen wir vielleicht zusammen, so vom rein so mal, vom wie sich jemand kleidet, was auch immer. Das geht ja alles nicht, habe ich gedacht. Und dann war es am Ende doch viel einfacher, als ich mir das ausgemalt habe, denn Martin, so heißt mein Mann, der wohnte in der Studenten-WG, in die ich eingezogen bin. Also er wohnte schon dort, ich bin dazugezogen, wir waren zu viert dann. Und so kannten wir uns dann schon über 3 Jahre, bis wir dann zusammengekommen sind. Also wusste ich, wie er aussieht, weil zu der Zeit konnte ich noch ein bisschen sehen, also eben mit diesem Schlüssellochblick sozusagen. Und das war mir nicht unwichtig, weil ich eben sehend sozialisiert bin. Also ich würde überhaupt nicht sagen, dass es wichtig ist, wie ein Partner aussieht, in erster Linie zumindest nicht. Aber natürlich, ich bin sehend groß geworden und so ganz unwichtig war mir das dann nicht. Also deshalb sage ich immer, ja, ich habe ihn mit meinem letzten Sehrest dann noch sozusagen erspäht.
Das heißt, Ihr Mann hat in der WG, in der Sie damals gewohnt haben, auch wirklich diese ganze letzte Wegstrecke bis zum Erblinden dann miterlebt auch.
Ja, richtig, er hat es miterlebt und mal ganz davon abgesehen, dass Liebe ja ihre eigenen Gesetze hat und das kann man dann irgendwann auch nicht mehr steuern. Aber eine Sache, die mich tatsächlich auch sehr, sehr zu ihm hingezogen hat, war sein Umgang damit. Also für ihn war das ein Thema unter vielen. Also er hat irgendwie schon gleich gesehen, das ist eine Eigenschaft, die ich habe, aber es ist nicht die, bei weitem nicht die einzige und auch nicht die wichtigste. Und das habe ich damals ja noch gar nicht denken können. Für mich war das so ein großes Thema. Und das hat mir auch sehr geholfen, dass er sozusagen in mir die Frau gesehen hat, die, ja, weiß ich nicht, mit der man viel erleben kann, die witzig ist, die sich gerne bewegt, die gerne tanzt, all solche Dinge, das hat er gesehen und dann ist sie eben auch noch so gut wie blind, das gehört eben dazu, aber viel mehr war es für ihn nicht und das fand ich einfach etwas, was mich auch sehr für ihn eingenommen hat.
Sie haben ja auch 2 Kinder, mittlerweile eben im Alter schon von 16 und 13. War das für Sie Thema, dass Ihre Krankheit auch eine Erbkrankheit ist?
Ja, natürlich war das Thema. Und das war, nachdem ich bei meinem Augenarzt in der Praxis war, war ich schon natürlich nochmal in Unikliniken, um das nochmal zweite Meinung und nochmal abgleichen zu lassen. Und in der Uniklinik in Hamburg nach den Untersuchungen kam der Professor rein und hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht für Sie, Ihre Kinder werden es nicht bekommen. Und dann habe ich gedacht, da war ich ja mit meinem Mann noch gar nicht zusammen und da habe ich auch noch gar nicht an Kinder gedacht. Da war ich 25 und hatte überhaupt noch keine Kinder in Planung sozusagen. Und dann dachte ich, er hat die falsche Akte. Aber er hatte schon die richtige Akte und es war quasi die einzig positive Nachricht, die er mir sagen konnte. Also bei dem Erbgang, der bei mir ist, also eben dieses Rezessive, ist es sozusagen das Risiko oder die Chance, je nachdem, wie man es betrachtet, geht gen Null, dass meine Kinder es bekommen. Und das hat er mir damals schon gesagt. Dann Als das Thema dann wirklich aktuell wurde, haben wir uns nochmal beraten lassen, mein Mann und ich. Und die Aussage war, es ist sehr unwahrscheinlich, weil mein Mann müsste genau die gleiche Genveränderung haben, die ich habe. Und so ist es quasi das Risiko eigentlich nicht höher als bei jedem sehenden Paar, mit der Ausnahme, dass man sozusagen weiß, ich hab's, aber er müsste es eben ganz genauso haben. Und so haben wir uns dann entschieden, wenn das Risiko so gering ist. Und, das haben wir auch noch gedacht, jetzt sind sie 13 und 16, also unsere Tochter ist 2004 zur Welt gekommen. Wir haben gedacht, naja, selbst wenn es so kommt in 20, 25 Jahren, wenn es dann wirklich ein Thema sein sollte, ist die Medizin weiter. Da bin ich mir heute nicht mehr ganz so sicher. Aber das haben wir damals sozusagen noch so als Überlegung gehabt. Und als letzte Überlegung, wenn alle Stricke reißen, ich lebe ja auch glücklich und erfüllt damit. Also das waren so unsere Überlegungen. Aber mit einem höheren Risiko hätte ich darüber anders gedacht. Also wir sind wirklich mit der Überlegung reingegangen, das Risiko ist minimal. Und natürlich hat man bei keiner Schwangerschaft die Garantie, was ich überhaupt über die ganze Zeit gelernt habe. Nein, es gibt nicht die Garantie auf ein Leben ohne Krankheit. Natürlich nicht. Aber wir denken das ja so oft, dass wir darauf irgendwie eine Form von Recht oder so hätten.
Wie sind Sie denn, Frau Mark, dann wieder zurück in den Beruf gekommen?
Ja, also nachdem ich dann meinen Mann kennengelernt hatte und überhaupt auch wieder zurück ins Leben gekommen bin, weil ich nämlich in eine Beratungsstelle gegangen bin. Dort saß ein Berater, selbst auch blind, auch schon lange blind. Und der sagte dann zu mir, als ich ihn gefragt habe, was kann ich denn so machen, wenn ich gar nichts mehr sehe? Und dann hat er gesagt, naja, eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen. Wenn es scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Und dann habe ich gedacht, wie fast alles machen? Und naja, er muss es ja wissen, er ist blind und ich sehe zwar auch fast nichts, aber ich denke ja wie eine Sehende noch. Und dann habe ich eben gelernt, fast alles zu machen. Also erstmal so im Haushalt kochen, putzen, anziehen, Kleidung zusammenstellen, all diese Dinge. Dann mit dem Blindenstock, später habe ich noch einen blinden Führhund bekommen. All diese Sachen. Ja, und dann kam ja die Liebe, darüber haben wir schon gesprochen. Und dann fehlte ja sozusagen noch, was mache ich denn beruflich? Und ich war an der Uni eingeschrieben und hatte auch schon einiges dort absolviert an Seminaren und wollte dann aber mein Hauptfach, was ich wirklich am allerliebsten mochte, das wollte ich studieren, Sport. Und das war ja natürlich nicht vernünftig, wenn man fast nichts mehr sieht und bald gar nichts mehr sieht. Aber ich habe das gemacht mit viel Unterstützung, Neugier seitens der Professoren und Kommilitonen dort am Fachbereich Sport an der Uni Hamburg. Und dann hatte ich also den Abschluss in der Hand am Ende. Das war ein Lehramtsstudium.
Mit Hürdenlauf muss man dazu sagen.
Mit Hürdenlauf, das ist ja schon. Genau, beim Sportstudium. Also Beispiele gingen nicht, aber alles andere habe ich gemacht. Und für die Leichtathletikprüfung auch Hürdenlauf. Ja, total verrückt. Aber
Ging das?
Das ging, weil wir alles ausprobiert haben und wild entschlossen waren, dass es doch irgendwie gehen muss. Also wir haben dann so Schaumstoff um die Hürden rum und an der Hand und am Band laufen und auf einer Teppichbahn und auf Musik zu und wirklich alles ausprobiert. Und auch die anderen haben das mit ausprobiert, dann unter der Augenbinde. Also es war wirklich ein Experiment, so wie kann das gehen und was brauchst du für ein Signal für den Absprung und so weiter. Und das haben wir das ganze Semester über quasi ausprobiert, bis wir raus hatten. Richtig entscheidend ist der Rhythmus. Also den muss man quasi blind im Schlaf beherrschen. Und dann kam die Prüfung und ich hatte diesen Rhythmus drin, na klar. Aber trotzdem war das dann nochmal spannend. Prüfung ist ja auch nochmal anders, als wenn da keine Prüfungskommission zuschaut. Ja, und dann ging's los und dann ging's Lauf, 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 Sprung. Lauf, 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 Sprung. Und am Ende hatte ich dann keine Hürde gerissen. Und weil wir so, so lange geübt hatten, war natürlich die Technik auch perfekt. Das ging gar nicht anders. Das war ja ohnehin die Grundlage von allem. Und diese Prüfungskommission hat dann gesagt, das ist eine 1. Und das ist irgendwie ein bisschen sensationell. Aber gleichzeitig.
Das zeigt aber auch, Frau Mark, vielleicht dazu noch gleich die, dass Sie sagten eben, wenn man etwas nicht kann, dann scheitert es an der Fantasielosigkeit der Sehenden. In dem Fall hatten Sie offensichtlich ein richtig fantasievolles Team um sich herum.
Ja, unbedingt. Also das war's. Also alleine hätte ich das ja gar nicht geschafft. Und das Tolle war ja auch, dass dieses Team nicht dafür da war, dass ich das jetzt schaffe, sondern dass die alle Spaß dran hatten und Neugier hatten, selber rauszuprobieren, wie geht das und kann man das und wo sind die Grenzen und können wir die Grenzen verschieben. Und das hat sozusagen dazu geführt, dass es am Ende ging. Also es war nicht mein Einzelerfolg, sondern letztlich der Erfolg der ganzen Seminargruppe und der Dozentin. Also das war's. Und das habe ich eben auch mitgenommen aus dieser Erfahrung. Natürlich ist es vollkommen sinnlos, dass ich jetzt als blinde Frau Hürden laufen kann. Jetzt kann ich es ja auch nicht mehr, ist ja schon 30 Jahre her oder 30 stimmt nicht, 20.
Und dafür fahren Sie Einrad.
Ja, das stimmt, das tue ich immer noch. Aber diese Erfahrung auch mit dem Hürdenlauf, die war einfach schon wichtig, so wie kann das gehen? Und das kann eben gehen, wenn andere da sind, die das auch mit dran glauben, mit unterstützen und mit so viel Willen und so viel, ja, dann doch auch Leidenschaft. Und das habe ich mitgenommen in andere Projekte, auf jeden Fall, ja.
Auch dann in den Beruf, das noch vielleicht abschließend kurz, da sind Sie ja dann erst in einem Projekt gelandet, wo Sie als Expertin, blinde Expertin eben Sehende mit in die Welt der Dunkelheit reingenommen haben.
Richtig,
Dialog
genau.
Im Dunkeln.
Dialog im Dunkeln. Ausstellungsprojekt, mittlerweile ein weltweites Ausstellungsprojekt, das Headquarter, das Haupthaus sozusagen in Hamburg in der Speicherstadt, und dort bin ich dann Bereichsleiterin geworden für den Bereich Bildung und bin wirklich in fast alle Erdteile gereist, weil eben Dialog im Dunkeln ein internationales Projekt ist, und habe Workshops entwickelt, also Seminare für Teams und Führungskräfte aus der Wirtschaft, also aus der Unternehmenswelt, also Management-Training letztendlich. Und damit sind wir dann eingeladen worden, weil der Gründer des Dialog im Dunkeln, der Dr. Andreas Heinecke, sehr gut vernetzt ist, sehr umtriebig ist, sind wir eingeladen worden nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Und das war natürlich sensationell. Und dort konnten wir die Workshops präsentieren und später dann an vielen, vielen anderen Orten. Und ich konnte andere blinde Menschen ausbilden als Trainer, als Coaches für diesen Workshop, so dass mittlerweile weltweit mehr als 250.000 Führungskräfte diesen Workshop durchlaufen haben. Ja, das war Dialog im Dunkeln. Dort war ich fast 15 Jahre fest angestellt.
Und von dort sind Sie dann wieder auf die Bühne zurückgekehrt?
Ja, von dort bin ich dann wieder zurück auf die Bühne, weil irgendwann eine Anfrage kam, ob jemand aus dem Dialog im Dunkeln einen Wirtschaftskongress moderieren könnte. Und das war eine Anfrage, von der meine Chefin sagte, naja, sowas machen wir doch eigentlich nicht. Und ich habe gesagt, stimmt, aber ich würde es gerne ausprobieren. Dann hat sie gesagt, dann mach. Und ich glaube, ich wollte es ausprobieren, weil es irgendwie mit Bühne, es hat mich dann doch irgendwie wieder gereizt, glaube ich. Und dieses Thema Wirtschaftsunternehmen und Inklusion, das waren natürlich Themen, mit denen ich mich mittlerweile gut auskannte. Ja, und so habe ich es dann gemacht. Und eigentlich so als, ja, jetzt mache ich mal einen Abend was anderes. Ich habe mich gut vorbereitet, habe mich auch noch mal coachen lassen dafür, na klar. Aber ich habe eigentlich keine weiteren Ziele damit verfolgt. Und dann hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gutes Feedback bekommen und später dann auch weitere Anfragen. Und irgendwann ist es dann ja quasi explodiert, sodass ich ganz viele Anfragen für Tagungen und Kongresse als Moderatorin bekommen habe. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, damit mache ich mich jetzt selbstständig. Das war 2018.
Dr. Mark ist Gast in unserer Lebenshilfesendung zum Thema Ihres Buches, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Auch für einen blinden Menschen kann die Welt ganz, ganz bunt sein. Frau Mark, vielleicht bevor wir unsere Hörer mit hineinnehmen in diese Sendung. Sie sind ja ein unglaublich positiver Mensch voller Lebensenergie. Das hört man richtig durch. Spielt das Thema Glaube für Sie irgendeine Rolle in Ihrem Leben auch?
Unbedingt. Ich glaube, ich bin aufgewachsen mit einem großen Vertrauen in das Leben, in die Welt, damit ja auch in Gott. Also wirklich dieses, ich bin geborgen und mir kann nichts passieren. Mit diesem Gefühl bin ich groß geworden. Deshalb habe ich mich ja auch vieles getraut, was man vielleicht als ungewöhnlich bezeichnen könnte. Und dann ist ja aber dieses Vertrauen fundamental erschüttert worden durch diese Diagnose. Und vielleicht hängt das auch zusammen, gerade wenn man so ein Vertrauen hat und so einen Glauben hat, kann ja auch, wenn es so drastisch kommt, jetzt wie in meinem Fall, Diagnose Erblindung, kann das vielleicht die Krise sogar auch noch größer machen für den ersten Moment. Und irgendwann hilft es dann wieder. Also als ich es dann wirklich akzeptiert habe, hat mir der Glauben und Vertrauen wieder enorm geholfen, auf jeden Fall, ja.
Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Auch ohne Augenlicht kann Leben bunt sein. Das ist unser Thema. Frau Dörte Mark berichtet von ihrer persönlichen Erfahrung mit ihrer Erblindung und wie sie danach wieder Lebensfreude fand. Wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne auch in dieser Sendung begrüßen mit Ihren Fragen, vielleicht aber auch mit persönlichen Erlebnissen. Sie war Zirkusartistin und nicht nur das Publikum, sondern auch die Welt schien ihr zu Füßen zu liegen. Dann bekam sie die Diagnose, dass sie blind werden würde nach und nach. Wie Dörte Mark diese Lebenskrise bewältigt hat und wie es ihr gelungen ist, dann auch jetzt wieder doch auf der Bühne zu stehen als blinde Moderatorin, das erzählt sie uns hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Frau Herrmann ist die Erste hier in der Sendung. Sie ruft uns an aus dem Schwarzwald Heiligenbronn. Grüß Sie, Frau Herrmann. Guten Tag.
Ja, grüß Gott. Alle miteinander. Ich bin als Kind mit 8 Jahren erblindet. Und zwar völlig. Ich konnte nicht mehr hell und dunkel sehen. Habe aber eine Zwillingsschwester. Und die hat gesehen bis jetzt. Und die ist an einem Auge auch operiert worden. Der graue Star und sieht besser. Ich bin froh, dass sie, die Zwillingsschwester, es sieht als umgekehrt. Also ich habe auch manchmal Dinge erlebt, Sachen erlebt, die waren für mich auch sehr schwer und schmerzhaft. Und als Kind lernt man zwar schneller und besser. Es gab auch manchmal Tage, da hat man schon gedacht, oh, das ist nichts mehr. Ich möchte so gern wieder das und das sehen können und so. Und hier habe ich das therapeutische Reiten erlernt, weil ich mir so arge Angst hatte im Verkehr. Und siehe da, das Reiten hat mir solches Kraft gegeben, dass ich keine Angst mehr hatte. Anfangs hatte ich solche Angst auf dem Pferd. Und auf einmal habe ich es so weit gebracht bis zum Traben.
Wow.
Natürlich aus. Und ein anderes Mal habe ich einen Pfingstwunsch dürfen aussprechen. Und zwar einen Mann kennenzulernen, der nicht raucht, der nicht trinkt und so weiter und so fort, mit dem ich was erleben kann. Und das hat man dann geschrieben und der Mann hat es gekriegt, den Brief. Und hat er überlegt, ja, ich kann doch nicht, was, der hat selber noch nie mit Blinden etwas getan. Was soll ich auch machen? Er hat den Brief ein halbes Jahr liegen lassen, dann hat er ihn wieder geholt und nochmal durchgelesen. Und auf einmal, ich glaube, das war der Heilige Geist, der ihn auf einmal sagte, probier es einmal mit ihr. Und er hat es gemacht. Er kam und es war ein Funke übergegangen. Er war ja selber so krank, aber ich habe auch schon ihm immer sagen müssen, lieber Franz, so hat er geheißen, es ist nichts umsonst, was wir tun. Lege alles in Gottes Hände, dann wird das alles gut. Ja. Und hätte ich schon noch gern gesehen, aber dann habe ich gesagt, ach, lieber Heiland, dann bleibe lieber mein ganzes Leben lang blind und opfere die Blindheit für dich auf, aus Liebe. Wenn wir alles aus Liebe aufopfern für ihn, dann bekommen wir auch die Gnade, es auch zu tragen.
Ja, Frau Herrmann, danke schön, dass Sie uns das erzählt haben.
Ja.
Wir hören da ja, Frau Mark, auch dieses Grundvertrauen durch, das sie irgendwie dann auch trägt, nicht?
Ja, und ich muss an manchen Stellen das mit dem Reiten und dem Traben, das ist ja ein bisschen ähnlich wie Dinge, die ich erlebt habe, dass die Grenzen eher in unserem Kopf sind, als dass sie direkt mit der Blindheit zu tun haben. Das habe ich bei Ihnen jetzt auch gehört. Also oft denken wir, es geht nicht, und dann geht doch mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Das habe ich bei Ihnen auch gerade gehört. Vielen Dank.
Frau Mark, vielleicht auch noch was, Frau Herrmann sagte eben, sie hätte sich schon manchmal auch gewünscht, dass sie doch wieder sehen können. Haben Sie den Wunsch auch manchmal?
Also natürlich, am Anfang war das ja sozusagen der einzige Wunsch, den ich überhaupt hatte, ja schon geschildert. Und irgendwann habe ich erkannt, dass mir dieser Wunsch nicht gut tut, im Sinne von, es geht eben nicht. Und wenn ich darüber nachdenke, dann macht mich das traurig, wütend oder was auch immer. Und bis zu dem Punkt, wo ich mir eine ganze Zeit lang gesagt habe, ich möchte das gar nicht mehr. Mein Leben ist jetzt so bunt, so erfüllt und so glücklich. Ich brauche das nicht. Ich glaube, das war aber auch eine Phase im Sinne von einfach um ja quasi den Schmerz, der dann doch damit natürlich verbunden ist, nicht zu spüren. Jetzt kann ich sagen, also jetzt kommt die Forschung ja doch voran, und wenn es soweit ist, ich würde mich drauf einlassen, weil ich einfach neugierig bin. Und ich kann auch sagen, es gibt Momente, ja, da wünsche ich mir das, oder es gibt auch Dinge, die vermisse ich wirklich. Und das kann ich sagen, ohne dass mich das sozusagen in diesen Schmerz zieht. Also ja, so ist es ja.
Würden Sie denn gerne Ihre Kinder zum Beispiel mal sehen?
Also bei meinen Kindern bin ich ja ohnehin sicher, das sind die schönsten Kinder der Welt. Die habe ich noch nie gesehen. Aber bei meinen Kindern und meinem Mann, das sind ja die Menschen, die ich wirklich anfasse. Sonst ist es so das Klischee, blinde Menschen tasten andere Menschen ab, um zu wissen, wie die aussehen, und tasten Gesichter ab. So wird es in Filmen oft gezeigt. Nein, das ist Unsinn. Also das macht man nicht. Da hat man auch keine Informationen, die irgendwas nützen. Aber bei den eigenen Familienmitgliedern natürlich schon. Und deshalb bin ich bei meinen Kindern eigentlich sicher, dass ich wirklich weiß, wie sie aussehen, weil ich sie eben anfassen darf, weil ich mich um ihre Klamotten kümmern, also die Wäsche mache, und weil mir auch mein Mann manchmal sagt, oder sie sich selber beschreiben, da habe ich das Gefühl, ich weiß es wirklich. Also vor dem inneren Auge kann ich ja sehen, also dadurch, dass ich fast 30 Jahre gesehen habe, habe ich so eine Vorstellung, dass ich, wie beim Telefonieren, also man hat ja immer ein Bild sozusagen, und so ist es bei mir. Auch bei meinen Kindern, und was ich nochmal sagen wollte, bei meinen Kindern habe ich das Gefühl, wenn ich sie sehen würde, wäre ich nicht überrascht, weil ich habe das Gefühl, da weiß ich wirklich, wie sie aussehen. Was ich aber wirklich sehr gerne sehen würde, sind die Babyfotos meiner Kinder. Da habe ich zwar auch Bilder im Kopf, aber so in alten Fotoalbenblättern, das fand ich früher schon toll, und das vermisse ich wirklich, dass ich das nicht kann.
Dankeschön, Frau Herrmann, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen in den Schwarzwald. Und dann kommen wir zu Frau Hermanns aus Konstanz. Guten Tag.
Guten Tag, hier ist Hermanns aus Konstanz. Ich bin sehr dankbar über Ihren Vortrag. Ich habe als Dreijährige ein Auge verloren, habe aber, jetzt bin ich, marschiere ich auf die 60 zu, habe mein ganzes Leben gearbeitet und im Büro einen Führerschein gemacht, alles gemacht, wunderbar. Und habe vor einem guten Jahr die Diagnose bekommen, ja gut, eine Krebsdiagnose, und habe vor einem Jahr mein zweites Auge auch verloren und bin jetzt völlig erblindet. War natürlich ein Schock, weil ich aus dem Leben total rausgerissen wurde, wie eine Vollbremsung auf der Autobahn, sage ich immer. Aber ich habe auch durch, muss ich sagen, wirklich durch Gottes Hilfe, Nachbarschaftshilfe, Freunde, Hilfe von allen Ecken erfahren dürfen, wo ich vorher gar nie dran gedacht habe, und bin deswegen sehr dankbar. Und das ermutigt mich auch im eigenen Leben, jeden Tag selber mich zu versorgen und Wäsche waschen und sauber machen. Ja, gut, es kommt natürlich noch jemand, der mithilft, ist klar, weil ich lebe als Single. Aber ansonsten muss ich sagen, auch durch das Radio Horeb bestärkt mich das, jeden Tag Gott zu vertrauen und einfach mich zu bedanken, auch für die ganzen Hilfen und Sachen, die ich bekomme, auch von meiner Umgebung.
Ja, vielen Dank, Frau Manns.
Ja, das freut mich zu hören, ja, weil ich weiß natürlich, also es ist nicht leicht. Ich sage jetzt immer, blind sein ist gar nicht so schwer, aber blind werden ist enorm schwer, das weiß ich. Also immer, wenn ich das von jemandem höre, der diese Diagnose bekommt und das noch vor sich hat, weiß ich, dieser Mensch hat echt noch einen Weg vor sich. Aber wenn ich höre, dass jemand blind ist wie Sie jetzt, dann denke ich, ja, das kann man schaffen.
Ja. Ja, das stimmt. Und es hat also wirklich, und ich freue mich immer, wenn ich dann jemanden höre, der sagt, ja, du schaffst es oder ja, komm, wir machen das. Und dann ist das auch eine Ermutigung, weil man fällt doch in ein tiefes Loch und denkt, jetzt ist alles aus.
Ja, das ist so. Ja, und dann aus diesem Loch wieder rauszukommen, das ist eigentlich die Frage. Wie geht das? Das geht nicht alleine, deshalb bin ich auch so froh, dass Sie sagen, Sie haben einfach die Nachbarn und Menschen, an die Sie vorher gar nicht gedacht haben, die Sie unterstützen. Meine Mutter hat mir früher mal gesagt, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das hat sie so oft gesagt, als ich klein war, das ist auch was mich einfach total begleitet, ja.
Was hat Ihnen bei, also sagen Sie mal, Frau Mark, vielleicht, was hat Ihnen denn geholfen? Man fragt sich dann auch oft, wenn man jemanden als Sehender einem Menschen begegnet, der blind ist, was hilft da meist? Ich meine, es gibt dieses blöde Klischee, dass man jemanden an der Straße gehen sieht und der einfach hin und her geführt wird, ohne dass er überhaupt über die Straße gehen wollte, einfach weil er einen Blindenstock hat. Dieses Bild kennen wir vielleicht. Aber wie verhält man sich denn gut und richtig?
Erstmal ganz kurz beobachten, braucht dieser Mensch wirklich gerade Hilfe? Also jeder Mensch, der alleine im Straßenverkehr mit einem Stock oder einem Blindenführhund unterwegs ist, weiß in der Regel, was er dort tut. Also das hat diese Person gelernt. Davon kann man erstmal ausgehen. Also das heißt nicht sofort, wenn man jemanden sieht, drauf losspringen und das passiert manchmal. Also dass ich irgendwo lang gehe und dann jemand mich stoppt und fragt, ob ich Hilfe brauche. Ich denke so, warum? Ich gehe jetzt hier lang und weiß, was ich tue. Das ist natürlich erstmal nicht der richtige Weg. Einmal erstmal beobachten und dann sieht man sehr schnell, könnte diese Person Hilfe brauchen und dann ansprechen und fragen, wie kann ich Ihnen helfen oder kann ich Ihnen helfen? Und dann davon ausgehen, dass die Person, die blind ist, Experte ist und weiß, wie ihm oder ihr geholfen werden kann. Also dieses nämlich am Arm nehmen und über die Straße führen und die blinde Person will das gar nicht. Das ist einerseits das Klischee, aber es passiert tatsächlich immer mal wieder. Das hilft natürlich weniger. Ich bin ja jeden Tag blind und habe so viele Begegnungen mit sehenden Menschen. In der Regel ist es für den sehenden Menschen, dem ich im öffentlichen Raum begegne, die erste Begegnung mit einem blinden Menschen. Und dann einfach zu wissen, okay, wahrscheinlich weiß die blinde Person am besten, wie ihr geholfen werden kann. Zum Beispiel sage ich dann, darf ich ihren Arm nehmen? Das ist sehr viel hilfreicher und fühlt sich für mich sehr viel sicherer an, als umgekehrt, wenn mich jemand zieht oder schiebt oder wie auch immer. Also das wäre so mein.
Der blinde Mensch selber ist der Experte und es ist am besten, ihm wirklich sagen zu lassen, was er wirklich brauchen kann. Ja. Genau. Frau Hermanns, danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute, von Herzen Gottes Segen Ihnen. Und wir hören Frau Penners nun, die uns aus Hannover anruft. Grüß Sie Gott, Frau Penners.
Ja, ich grüße Sie auch. Vielen Dank für den tollen Bericht. Ich grüße Sie auch, Frau, jetzt muss ich gucken, ich habe später Frau Mark eingeschaltet, habe nicht von Anfang an gesehen. Ich wollte Ihnen sagen, ich habe einen jungen Sohn, also 22 Jahre alt, der ist durch einen schweren Unfall fast erblindet, also hat nur noch 5% Sehvermögen auf einem Auge. Daran war er nicht selbst unschuldig, denn wie so junge Leute, er war auf einer Party, da gab es Alkohol, Drogen und durch das ganze Gemisch ist er irgendwie gestürzt vom zweiten Stock und irgendwie haben seine Ärzte, also die Ärzte ganz schön um sein Leben kämpfen müssen. Ja. Ich habe ihn begleitet durch Kliniken, das hat gedauert, er hatte schwere Operationen hinter sich. Aber der Glaube, auch ich als Mutter muss sagen, bin nicht dran zerbrochen, weil ich auch an Gott festgehalten habe und auch dort eine ganz tolle Pfarrerin gefunden habe, auch in der einen Klinik, die mit mir gekämpft hat, mit Ärzten, denn auch mit Ärzten muss man manchmal kämpfen, damit es weitergeht. Mein Sohn, für ihn war das aber ganz schwer. Also ich möchte bestätigen, gerade wenn man als junger Erwachsener mit 18 Jahren erblindet, brach für meinen Sohn eine Welt zusammen. Er hat in der Klinik auch das Essen verweigert, also wäre fast gestorben. Ich musste kämpfen, dann, dass die Ärzte ihn künstlich eine Zeit lang ernähren. Das war ein Kampf, da war ich in dieser Zeit, konnte ich selber auch nicht arbeiten, aber ich war die ganze Zeit für meinen Sohn da. Und wichtig ist Begleitung, also man schafft das selber nicht, gerade in so jungen Jahren. Aber wenn man da rauskommt, also irgendwie haben wir beide auch Humor entwickelt. Ich habe ein ganz tolles Blindenzentrum in Hannover gefunden, wo mein Sohn da jetzt auch Mobilitätstraining alles gemacht hat, dort auch eine Ausbildung macht und versucht auch sein Leben zu bewältigen, aber das geht alles sehr langsam. Und auch ich habe die Diagnose bekommen, das geht bei mir in Richtung grüner Star, also Glaukom. Nimm jetzt Augentropfen, aber mir hat auch der Augenarzt gesagt, man weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt, das verläuft schleichend. Aber ich muss sagen, jetzt durch die Erfahrung auch mit meinem Sohn lerne ich, es gibt Schlimmeres, als wirklich blind zu werden. Und dieses Vertrauen in Gott hilft unheimlich und man findet wirklich immer einen Weg, manchmal auch, wenn man es selber zuerst nicht sieht. Also diese Erfahrung wollte ich einfach teilen. Wichtig ist, in Liebe aneinander, sich gegenseitig zu stützen, zu helfen und einfach füreinander da zu sein. Und den Rest macht einfach Gott. Das ist meine Erfahrung. Damit möchte ich unseren Menschen.
Vielleicht noch für Frau Penners, ich weiß nicht, ob es Sie interessieren würde, aber Frau Mark, gibt es das Buch, Ihr Buch denn auch als Hörbuch?
Ja, das gibt es als Hörbuch und zwar bei der Westdeutschen Blindenhörbücherei in Münster. Die haben das jetzt gerade produziert und dort kann man es dann beziehen. Also an, wie heißt sie, Westdeutsche Blindenhörbücherei, WBH in Münster, Westdeutsche Hörbücherei. Das Buch heißt, wie man aus Trümmern ein Schloss baut, die Geschichte meiner Erblindung und wie ich wieder Lebensfreude fand und es hat die Nummer in Münster 33626. Muss man aber vielleicht.
Wenn Sie uns etwas Zeit geben, das werden wir vielleicht dann, das trage ich dann noch nach gleich, da muss man uns ein bisschen Zeit geben, damit der Hörerservice das dann auch vorliegen hat.
So schnell auf,
vielleicht,
aber
genau,
das beim Hörerservice dann nochmal.
Ja, warten Sie eine halbe Stunde nach der Sendung, dann sollte alles da sein, dann können Sie anrufen und nachfragen. Vielleicht könnte das Ihren Sohn ja auch ermutigen, wenn er weiß, dass es jemand anderes gibt, der mit als junger Mensch eben das gleiche Schicksal hatte und dann eben sich da durchgekämpft hat. Danke für Ihren Anruf, Frau Penners. Viel Kraft Ihnen und Ihrem Sohn und dann hören wir als nächstes Frau Krück aus Braunschweig, wenn ich es richtig sehe.
Ja, das ist richtig, genau. Grüß Sie. Ja, ich grüße Sie. Und ich möchte einfach auch sehr herzlich danken für diese Sendung. Es haut mich wieder vom Hocker. Also eine Sendung von vielen, die mir Menschen präsentieren, die Künstler im Glauben sind. Also ich habe das Gefühl, man lernt fliegen. Ich habe mit dem Thema biologische Blindheit nichts zu tun, nichts. Mir geht es um die innere Blindheit. Und ich habe das Gefühl, die Frau Mark, hallo Frau Mark,
hallo,
die weiß, wie man innerlich sehen lernt. Oder die konnte das schon von Anfang an, keine Ahnung. Der Grund, warum ich jetzt überhaupt anrufe, warum ich den Schritt gemacht habe und mich gemeldet habe, ist, ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Weg bin, mich selber umzubringen, ohne dass ich das will. Weil ich irgendwie immer in immer einen engeren Raum komme, seelisch gesehen. Corona ist nicht unbedingt die Umgebung oder das ist nicht unbedingt eine Zeit, in der das Ganze leichter wird. Also ich habe das Gefühl, dass ich von Kindheit an, Kindesbeinen an, in einem Kreis war, der damals noch sehr weit war. Katholische Kirche, Glaube, Christentum. Mein Vater muss eine tierische Angst gehabt haben, Panik gehabt haben, sich mit irgendwelchen anderen Menschen einzulassen. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese diese Angst gespeichert habe. Und das hat inzwischen bei mir aber auch Folgen gezeitigt. Natürlich habe ich meinen Freundeskreis mit Christen, evangelisch, katholisch und so weiter bestückt, habe dabei aber die Menschen, die auch intellektuell und sowas zu mir passen, fast völlig aus dem Blick verloren. Also ich bin einfach mit einem bestimmten roten Faden durch mein Leben gegangen. Auf der einen Seite war das eine Potenzierung, ja. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, hat mich das fast entfremdet, allen anderen Richtungen. Die Schwierigkeit ist dazu, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, dass ich über keinerlei tragende Bindung verfüge, auch von Mutters Seite her nicht. Ich habe also schon als Kind mit 5 habe ich gekämpft, dass ich habe mich auf das Fahrrad meines Bruders geschwungen, meines großen Bruders, bin mehrere Kilometer gefahren mit 5 zu der Grundschule meines etwas älteren, anderthalb Jahre älteren Bruders, habe da an die Klassentür geklopft und gefragt, ob ich mich damit reinsetzen kann.
Wow.
Habe ich das 3 oder 4 Mal gemacht, dann hat mein Vater mich abgefangen irgendwann und dann kam ich in den Kindergarten. Ich glaube, das hat mir das Leben gerettet, zumindest das seelische Leben. Also damals ging das noch mit auf die Weise überleben. Und dann habe ich halt die Schulen durchlaufen und so weiter, aber diese seelische Problematik, ich habe bis 2010 nicht in voller Härte gewusst, was eigentlich mit mir los ist. Ich bin 99 in der Schule zusammengebrochen mit Burnout und habe gedacht, irgendwas Schlimmes ist mit dir los und du weißt nicht, was Sache ist. Du weißt es nicht. Geh in eine Klinik. Mach auf keinen Fall den Fehler, nach 3 Wochen wieder zurück in die Schule zu gehen. Ich bin Lehrerin, ne? Aber ich bin seit 2003 endgültig im Frühruhestand und Frühruhestand klingt so gemütlich. Das ist für mich eine Katastrophe gewesen, weil ich in nichts vorbereitet war und ich hatte auch keinen tragenden Boden, gar nichts. Ich musste lernen von Kindheit an mich oben an, also ich war immer mehr gehimmelt als geerdet. Die Frage ist, also ich suche einfach den Kontakt mit Dörte Mark und ja, würde gern irgendwie mal sowas Ähnliches für eine Coach-Sitzung oder sowas machen. Schwierigkeit dabei ist auch, ich kriege nicht eine Pension. Ich bin zwar Beamtin auf Lebenszeit, aber man hat mich auf das Minimum von dem, was Beamte kriegen, angehoben. Und ich leiste mir noch ein Auto. Aber jedes Mal, wenn es ans Monatsende geht, wird es schwierig.
Frau Krieg, das klingt sehr umfassend, was Sie uns erzählen. Ja. Vielleicht ist das tatsächlich eher ein Thema für eine persönliche Sitzung, 1-zu-1-Konstellation.
Also ich weiß jetzt gar nicht. Genau, ich kann Ihnen gerne anbieten, dass wir miteinander sprechen. Ich bin Coach, aber ich arbeite nicht mit einzelnen Personen, sondern mit Gruppen. Das heißt, da würde ich Ihnen gern jemand anders empfehlen, aber wenn Sie jetzt sozusagen meine Geschichte interessant fanden, können wir natürlich gerne nochmal miteinander sprechen. Das biete ich Ihnen an, das können wir gerne tun. Aber ich hätte auch eine Idee, an wen ich Ihnen sonst empfehlen könnte. Ja, und ich finde das ganz großartig, das muss ich nochmal sagen, dass Sie jetzt diesen Schritt gemacht haben, weil Sie haben ja gesagt, dass Sie sich das Gefühl haben, Sie haben sich immer eingeengt zurückgezogen und allein, dass Sie jetzt anrufen, ist ja ein Schritt, dass Sie rausgehen und dass Sie auch erkannt haben, was Sie brauchen.
Frau Krück, dann wäre mein Vorschlag, dass Sie beim Hörerservice anrufen. Die Nummer sage ich jetzt durch, auch für diejenigen, die sich noch für das Buch oder die Hörbuchvariante interessieren. Die Nummer des Hörerservices von Radio Horeb ist 08328 921 110. Noch einmal 08328 921 110. Sie müssten dann dort Ihre Kontaktdaten hinterlegen und dann können wir das an Frau Mark weiterleiten. Ja, das ist der übliche Weg. Also hinterlassen Sie da einfach Ihre Kontaktdaten, die werden mir geschickt und ich schicke es dann weiter. Vielen Dank für Ihren Anruf. Frau Mark, gesehen, es ist sehr lebendig gewesen. Es waren auch bis zum Schluss wären noch Anrufe gewesen, die jetzt gar nicht mehr alle reingepasst haben hier in die Sendung. Eines ist mir noch hängen geblieben für den Schluss vielleicht. Ich habe gehört eben von Frau Krück auch, dass sie sagte eben, sie haben offensichtlich von innen her gut sehen gelernt. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Saint-Exupéry aus dem Kleinen Prinzen, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, man sieht nur mit dem Herzen gut. Würden Sie das so unterschreiben?
Den Satz habe ich so oft gehört und schon in so vielen Facetten darüber nachgedacht. Ich mag den Satz tatsächlich sehr, das muss ich sagen, ja. Und es ist auf jeden Fall viel Wahres dran. Ich habe neulich mal eine Übersetzung gehört, die ging ein bisschen anders, noch drastischer eigentlich. Die ging, wenn du nicht mit dem Herzen siehst, dann siehst du gar nichts. Und
Ja, also da ist was dran, natürlich, auf jeden Fall, ja.
Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie würden beim Film zurück in die Zukunft reisen, in die Vergangenheit reisen und begegnen sich dann selbst nach der Diagnose beim Augenarzt. Was würden Sie sich heute sagen, wenn Sie da so neben sich selber stünden?
Ich würde mir vor allen Dingen sagen, dein Wert hängt überhaupt nicht davon ab, ob du sehen kannst oder nicht sehen kannst. Auch dein Glück hängt nicht davon ab, ob du sehen kannst oder nicht sehen kannst. Das Glück kannst du nicht über die Augen sozusagen finden und an dich heranziehen. Natürlich ist es praktischer, wenn man sehen kann. Das ist gar keine Frage. Aber Glück und Erfüllung und letztlich das ganze Leben hängt davon überhaupt nicht ab. Das hängt von ganz anderen Dingen ab. Und da spielt es keine Rolle, ob man sehen kann oder nicht sehen kann.
Dörte Mark war das hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Sie ist blinde Moderatorin und Coach und hat ein Buch geschrieben, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Die Geschichte meines Erblindens und wie ich lieber Lebensfreude fand. Im Patmos Verlag ist es erschienen und die Angaben finden Sie im Internet unter anderem unter horeb.org im Programm von Radio Horeb im Infofeld neben der jetzt laufenden Lebenshilfesendung 10 Uhr. Vielen herzlichen Dank, Frau Mack, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und von Herzen wirklich alles, alles Gute. Wir freuen uns, wenn wir Sie vielleicht irgendwann wieder mal hören. Alles Gute Ihnen und viel Segen für Ihren weiteren Lebensweg.
Ganz herzlichen Dank, Frau Fröhlich. Mir hat es viel Freude gemacht, in Ihrer Sendung zu Gast sein zu dürfen und ich war ganz beeindruckt über die Beiträge der Hörerinnen. Herzlichen Dank. Alles Gute auch für Sie.
Einen guten Tag wünscht Ihnen allen noch, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi Fröhlich.